Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Kann man in der Stadt leben und zugleich wie auf dem Lande? Da gibt es ein Konzept, das in der Hochzeit der rauchenden Schlote im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Dieses Konzept hat zu musterhaften Siedlungsentwürfen geführt, aber es war auch so erfolgreich, dass es fast zu einem Allerweltsbegriff geworden ist. Stadtluft und Landlust. Die Gartenstadtbewegung von Ralf Beiderkellen.
Geboren wurde ich 1970 in Bramsche, einer damals knapp 24.000 Einwohner zählenden Stadt im südwestlichen Niedersachsen. Der Stadtteil, in dem ich aufwuchs, hieß Bramsche Gartenstadt. Alle Nachbarn hatten große Gärten, viele hielten Hühner und Kaninchen. Man lieh sich gegenseitig Gartengeräte und half sich auch mal bei der Ernte. Meine Großmutter gehörte noch zu den Selbstversorgern, sie baute ihr Gemüse komplett selbst an. Wenn sie meinen Vater im Juni bitten musste, ihr ein paar Kartoffeln mitzubringen, war ihr das unangenehm. Denn das bedeutete, dass sie nicht gut gewirtschaftet hatte. Die eingekellerten Kartoffeln sollten eigentlich bis zur Ernte der Frühkartoffeln reichen, also bis Juni. Auf den täglichen Fahrten zur Schule fiel mir irgendwann auf, dass viele der Häuser gleich aussahen. Mal hatte der Schneider die Front mit einem großen Schaufenster versehen. Zwei Straßen weiter hatte der Schlachter einen Verkaufsraum angebaut. Oder es war ein Flachbau angesetzt worden, um Platz für die nächste Generation zu schaffen. Aber die meisten Häuser schienen vom gleichen Architekten geplant worden zu sein. Im Studium erzählte dann ein Kommilitone, er käme aus der Dortmunder Gartenstadt. Eine Kommilitonin kam aus einem Ortsteil in Schweinfurt, der Gartenstadt hieß. Naja, woanders gab es halt auch Gärten. Dann zog ich nach Berlin und kam eines Tages durch die Gartenstadt Falkenberg. Dann entdeckte ich die Gartenstadt Atlantik. Und irgendwann war klar, das war kein Zufall. Der Name war Programm. Bramsche Gartenstadt, der kleine Ort, an dem ich groß wurde, war Teil von etwas Größerem.
So, was immer. Also das ist das Haus, quasi, das mein Urgroßvater hier gebaut hat und das seitdem jede Generation wieder weiter erweitert oder umgebaut und rumgebaut hat. Also es ist echt ganz witzig. Der Antrag auf Baugenehmigung ist aus dem Königreich Bayern. Dann kommt Räterepublik und quasi die Auflassung und Genehmigung ist dann schon Weimarer Republik. Oder der nächste Eintrag im Akt.
Tobias Roth ist Autor, Lyriker und Übersetzer. Ende 2019 hat er eine Anthologie herausgegeben mit historischen Texten der Gartenstadtbewegung in Deutschland. In seinem Büro, passenderweise eine umgebaute Gartenremise, hängt ein Plan des urgroßelterlichen Hauses.
Wunderschön hier auch das Detail am Stempel vom Katasteramt. Da ist das K Bayerische Messungsamt und das K ist durchgestrichen. Also das Königlich von Bayerisch ist durchgestrichen. Offensichtlich hatten die im September 19 nach der Revolution noch keinen neuen Stempel und mussten dann händisch das Königlich ausstreichen.
Auch bei Autor Tobias Roth war der Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit dem Thema Gartenstadt ein autobiografischer. Nur eben mit Münchner Vorzeichen.
Ich bin ausgehend von meinem Geburtshaus drauf gekommen, weil es immer hieß, ja, das ist hier ja Gartenstadt und das Viertel daneben heißt auch Gartenstadt Trudering. Und insofern war dieser Begriff irgendwie immer schon in meinem Kopf verankert. Und das ist eben was, einerseits was Schönes, Grünes, Offenes ist und andererseits aber auch was Rotes, sozialistisch-solidarisches irgendwie hat.
Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand.
Stadtluft und Landlust. Die Gartenstadt-Idee von der Symbiose städtischen und ländlichen Lebens hat ein Brite entwickelt.
Ebenezer Howard, Jahrgang 1850, im Hauptberuf, nicht etwa Architekt, sondern Parlamentsstenotypist. Bei einem Aufenthalt in den USA von 1872 bis 1878 kommt er dort mit neuen städtebaulichen Konzepten in Kontakt.
Als junger Mann, 21-jährig, wandert er aus, zunächst nach Nebraska, um dort auf einer Farm zu arbeiten. Er erkennt dann aber schnell, dass er nicht als Farmer seine Zukunft sieht und zieht dann nach Chicago, also vom absoluten Land in die Großstadt.
Nils Schinker ist an der Technischen Universität Dresden.
Arbeitet da als Reporter, schreibt für Zeitungen, Gerichte etc. und wird eben Zeuge des Wiederaufbaus nach dem großen Stadtbrand. 1871 ist ja Chicago von einem schlimmen Brand betroffen gewesen und danach wird die Stadt, die zwar vorher schon auch den Ruf einer in Anführungszeichen Gartenstadt besaß, weil sie wohl viele Gärten hatte, diese Stadt wird komplett neu aufgebaut und das erlebt er mit und es scheint ihn nachhaltig beeinflusst zu haben.
Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk.
Auch ein 1869 vom Industriellen Alexander Turney Stewart auf Long Island gegründeter Erholungsort wird schon Garden City genannt. Der junge Howard schöpft aber auch aus Quellen, die in seiner Heimat entspringen.
Howard war auch sehr belesen. Er kannte natürlich die Sozialutopien der Boden- und Gesellschaftsreformer des frühen 19. Jahrhunderts. In England ist da vor allem Robert Owen zu nennen, ein philanthropischer Unternehmer und Gesellschaftsreformer, der auch als Begründer des Genossenschaftswesens gilt. Der hat in Schottland, in New Lanark, eine Baumwollspinnerei betrieben, wo er nicht nur für die Arbeiter enorme Erneuerung geschaffen hat, wie Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, auch die Arbeitszeiten reduziert hat, Kinderbeschäftigung verboten hat. Der hat aber auch dort eine Modellsiedlung angelegt.
Robert Owen. Mitten im ausbeuterischen, bösen Frühkapitalismus gab es auch die anderen. Eine Reihe von philanthropischen Unternehmern, die die Welt verbessern wollten.
Ab 1893 beginnt der britische Schokoladenfabrikant George Cadbury mit dem Bau der Siedlung Bourneville im Süden von Birmingham. Im Jahr 1900 übergibt er die Siedlung einem Trust zur unabhängigen Verwaltung. Ab 1899 bauten die Brüder William Hesketh Lever und James Darcy Lever für die Arbeiter ihrer Seifenfabrik außerhalb von Liverpool die Siedlung Port Sunlight.
Dann gab es noch den britischen Designer und Sozialaktivisten William Morris, den man heute vor allem als Mitbegründer der sogenannten Arts and Crafts Bewegung vom Ende des 19. Jahrhunderts kennt.
Morris verdammte die Industrialisierung und die mit ihr einhergehende Entfremdung des Arbeiters von seinen Erzeugnissen. Er wollte zurück zum Handwerk. 1890 erschien sein utopischer Roman News from Nowhere. In ihm ist London aufgelöst. Als der Ich-Erzähler sich wundert, warum die Houses of Parliament noch stehen, erklärt sein Begleiter:
Ob wir sie noch benutzen? Nun, wir nutzen sie als eine Art Nebenmarkt und als Lagerplatz für Dung. Und darin leisten sie uns gute Dienste, wo sie doch direkt am Wasser liegen.
Ebenezer Howard veröffentlichte 1898 ein Buch: Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform. Welchen friedensstiftenden Reformgedanken er darin entwickelte, verkündete der Titel der Neuauflage von 1902.
Garden Cities of Tomorrow. Die Gartenstädte von morgen.
Unter dem Eindruck der großzügig angelegten Siedlungen in der neuen Welt sieht Howard das Wohnelend in den durch die industrielle Revolution explodierenden britischen Großstädten mit anderen Augen. Städte wie London und Manchester nennt er
Geschwüre, die das Antlitz unserer schönen Insel verunstalten.
Die Idee, die Ebenezer Howard aus diesem Missstand entwickelte, war radikal. Er wollte den Unterschied von Stadt und Land aufheben.
Howard ist beeindruckt von den Ideen, die der Industrialisierungsgegner William Morris entwickelt hat. Er beabsichtigt, einen Teil von Morris' Utopie in die Tat umzusetzen und die Großstädte aufzulösen. In ein riesiges Geflecht von neuen Siedlungen. Ganz England, ein Gartenstadt-Rhizom.
Was verspricht bessere Resultate? Eine nach einem weitsichtigen Plan ausgeführte Neuanlage auf verhältnismäßig jungfräulichem Grund und Boden oder der Versuch, unsere alten Städte unseren neueren und höheren Bedürfnissen entsprechend umzugestalten? Wenn man sich die Frage so stellt, so kann die Antwort nicht zweifelhaft sein und die auf diese Weise gewonnene Erkenntnis bedeutet den schleunigen Anfang der sozialen Revolution.
Eine Gartenstadt ist eine Stadt, eine Neugründung, die für ungefähr ein bisschen mehr als 30.000 Einwohner geplant wird, auf die grüne Wiese, aufs grüne Feld. Und die Bevölkerung oder eine Gesellschaft, die quasi den Pionierakt vollzieht, kauft eben diese Fläche zu Ackerbodenpreisen und entwickelt dann quasi genossenschaftlich, gemeinschaftlich die Stadt, die da drauf stehen soll. Es ist also eine Ratio von 2/3 zu 1/3 Grün, Garten, Ackerland zu wirklich Siedlungskern. Und diese Einheit soll auch nicht mehr darüber hinaus wachsen.
Der Bodenspekulation, wie man sie Ende des 19. Jahrhunderts in den großen Städten erlebte und dort auch heute wieder erlebt, soll so ein Riegel vorgeschoben werden. Auch die Verdichtung soll ausgebremst werden.
Die Industrie ist im direkten Umland der Stadt angesiedelt, sodass die Arbeiter kurze Wege haben. Dort befinden sich auch große Bauernhöfe, die die Stadt nachhaltig versorgen. Im Zentrum liegt ein Park, umgeben von einer gläsernen Arkade. Hier bieten Händler und Handwerker ihre Waren an, hier Lustwandeln, aber auch Spaziergänger. Ebenfalls um den Park herum angesiedelt sind das Rathaus, ein Konzerthaus, ein Museum, ein Theater, eine Bibliothek und das Krankenhaus. Howards Gartenstadt ist keine Vorstadt, sondern eine kulturell, sozial und ökonomisch autarke Einheit.
Gemeinsam mit George Cadbury und den Lever-Brüdern gründet Ebenezer Howard 1903 die Gartenstadtgesellschaft in Letchworth. An diesem Ort zwischen London und Cambridge wurde im selben Jahr mit dem Bau der ersten Siedlung nach Howards Konzept begonnen.
1907 erscheint Howards Buch unter dem Titel Gartenstädte in Sicht auf Deutsch. Da ist die Idee aber längst auf dem Festland angekommen.
Die Gartenstadt ist schon ein Teil dieser, man nennt es mal so, Lebensreformbewegung oder quasi diese ganzen Vereine und Vereinigungen, die so in wilhelminischer Zeit aufkommen, die sich tatsächlich von Freikörperkultur bis zu diversesten verschiedenen Ernährungsvorschriften, genauso exotisch Frauenrechte, auch ganz komisch so in diesem Ding. Also da ist irgendwie schon eine sehr gärige Stimmung.
Experimente mit neuen Siedlungsformen gibt es zu dieser Zeit bereits. 1893 ist in Berlin die vegetarische Obstbaukolonie Eden GmbH gegründet worden. Die bekannteste Siedlung ist ab 1900 die Kolonie einer Gruppe von Aussteigern in der Nähe von Ascona, der sogenannte Monte Verità, der Berg der Wahrheit. 1902 wird dann die Deutsche Gartenstadtgesellschaft gegründet, unter anderem von Gustav Landauer und den Brüdern Paul und Bernhard Kampfmeier.
Das Klima, auf das die Gartenstädtler, sage ich jetzt mal, treffen oder aus dem die kommen, ist ein sehr experimentelles. Also die leben auch teilweise in Künstlergemeinschaften, in irgendwelchen ererbten Villen an Berliner Vorortseen, ganz malerisch. Und das ist quasi eine kleine Lebensgemeinschaft, die von einer neuen, größeren Lebensgemeinschaft von Leuten irgendwie träumt.
Auch der Volkswirt Hans Kampfmeier, ein Cousin von Paul und Bernhard, wird Mitglied der Deutschen Gartenstadtgesellschaft. 1909 definierte er ihre Ziele wie folgt.
Eine Gartenstadt ist eine planmäßig gestaltete Siedlung auf wohlfeilem Gelände, das dauernd im Obereigentum der Gemeinschaft, Staat, Gemeinde, Genossenschaft und dergleichen erhalten wird, derart, dass jede Spekulation mit dem Grund und Boden für immer ausgeschlossen und der Wertzuwachs der Gemeinschaft gesichert bleibt. Diese soziale und wirtschaftliche Grundlage bringt und erhält der neu entstehenden Stadt auch den Garten, selbst den Minderbemittelten, macht sie zur Gartenstadt.
Mit den Minderbemittelten meinte Kampfmeier das Industrieproletariat, das auch in Deutschland zu Hunderttausenden in den expandierenden Metropolen vegetierte, in schlimmsten sozialen wie hygienischen Verhältnissen. Obwohl sie erst vor ein oder zwei Generationen vom Land gekommen waren, hatten sie kaum mehr einen Bezug zur Natur.
1903 dichtet Rainer Maria Rilke:
Da wachsen Kinder auf an Fensterstufen, die immer in demselben Schatten sind und wissen nicht, dass draußen Blumen rufen zu einem Tag voll Weite, Glück und Wind und müssen Kind sein und sind traurig Kind.
1909 wird in Dresden die erste deutsche Gartenstadt gegründet. Hellerau.
Ich bin in Süddeutschland, in Freiburg groß geworden und meine Großeltern kamen aber aus Dresden. Und Kriegserlebnisse sind dann im Westen groß geworden und schwärmten immer von Dresden und vor allem von Hellerau, wo sie gewohnt haben.
Einen autobiografischen Bezug zum Thema hat auch Nils Schinker. 2013 legte er seine Promotion vor mit dem Titel »Die Gartenstadt Hellerau 1909 bis 1945. Stadtbaukunst, Kleinwohnungsbau, Sozial- und Bodenreform«.
Was in Großbritannien George Cadbury und die Lever-Brüder sind, das ist in Dresden der Möbelfabrikant Karl Schmidt. Er gründete die Gartenstadt Hellerau als Wohnstätte für die Angestellten und Arbeiter seiner deutschen Werkstätten. In genossenschaftlicher Trägerschaft. 1906 stellt Karl Schmidt in Dresden seine Maschinenmöbel aus. Ihr Name leitet sich vom innovativen Design wie auch von den modernen Herstellungsmethoden ab. Schmidt bietet seine Möbel zum Festpreis in drei Preisklassen an.
Und diese Idee, die Einrichtung für alle möglich zu machen, wollte er dann auch in eine Stadt, in eine Siedlungsgründung übertragen. Und da bot sich dann natürlich das Konzept der Gartenstadt an. Und diese Siedlungsgründung wollte er auch in Verbindung bringen mit einem Fabrikneubau, den er dringend brauchte.
Die Architekten, unter ihnen Richard Riemer-Schmied und Hermann Muthesius, planen nun eine Siedlung auf die grüne Wiese.
Also wir haben ja ein abstraktes Modell, Kreisdiagramme. Und kein Mensch baut in der Zeit kreisförmige Städte. Was für ein Bild von Stadt, was für eine Architektur soll dort umgesetzt werden? Und natürlich die Begrenzung auf 30.000, 33.000, 35.000 Einwohner, also eher eine kleinere Stadt. Und da orientieren sich die englischen Architekten, vor allem Parker und Unwin, die in Letchworth und in Hampstead bauen, an den deutschen Kleinstädten. Und die fahren nach Deutschland, vor allem Rothenburg ob der Tauber, ist dort Vorbild, was aufgesucht wird. Und man kann direkt an Architekturmotiven, kann man das sehr gut nachvollziehen, dass dort ein Import von Architektur nach England passiert.
In der Folge entstehen viele Siedlungen, wie zum Beispiel die Gartenstadt in Karlsruhe-Rüppur, die Gartenstadt Hohenhagen in Hagen, die Gartenstadt Wandsbek bei Hamburg oder die Margaretenhöhe in Essen.
Viele davon, so auch die Werksiedlung Gartenstadt Marga bei Senftenberg, beanspruchen heute, die erste deutsche Gartenstadt gewesen zu sein. Für die war damals ein Gedanke wichtiger als in England, der des Selbstversorgergartens. Ein Erbe der Lebensreformbewegung.
In Deutschland ist es auch vor dem Ersten Weltkrieg schon ein bisschen prominenter, dass wirklich die Gartenstadt auch eine gärtnerisch produktive Seite für alle Bewohner hat. Und gerade eben diese super interessante Figur Leberecht Migge, ist der große Selbstversorger-Guru. Der sagt es auch Anfang der 10er Jahre schon und dann nach dem Ersten Weltkrieg umso mehr. Also zum Jahreswechsel 18-19 erscheint sein Buch Jedermann Selbstversorger. Wo auch gesagt wird, jetzt ein Job in der Fabrik oder im Büro ist kein Argument, kein Selbstversorger zu sein. Das geht schon.
Neben administrativer und kultureller Eigenständigkeit wird hierzulande auch eine agrarische Unabhängigkeit angedacht.
Deswegen auch der wundervolle Kapiteltitel Mehr Obst und Gemüse, eine nationale Aufgabe. Also, das muss man sagen, Leute werden sich beschwert, wenn irgendwie Kantinen einen Tag vegetarisch sein sollen. Man sagt, mehr Obst und Gemüse, eine nationale Aufgabe.
Der Erste Weltkrieg war die große Zäsur für den Bau der Gartenstädte. Für alternativen Wohnungsbau fehlten jetzt die Ressourcen und die Zeit. Die Aufweichung des Konzepts hatte aber schon früher begonnen, denn der Begriff war zu schön, um nicht für Vorstadtvermarktungsstrategien genutzt zu werden.
Die Gartenstadt wird immer mehr zu einer Gartenvorstadt und damit entweder zu einer Schlafstadt oder zu einer Art bewohntem Naherholungsgebiet für Städter, für begüterte Städter. Womit auch die sozialreformerische Idee der sozialen Durchmischung schwindet. In der Anthologie von Tobias Roth befindet sich ein Werbetext, vermutlich aus dem Jahr 1910. Ein gewisser Matthias Grundler, Spross einer Ziegeleidynastie in Berg am Laim, die dort traditionell den Bürgermeister stellte, wirbt um das wohlhabende Bürgertum.
Wie schnell hat sich die Münchner Bevölkerung in letzter Zeit einem Drang angepasst, der zur Lebensnotwendigkeit geworden ist? hinauszuziehen in die nahegelegenen Waldungen, um dort auszuruhen und wieder aufzuleben. Das Anwachsen Münchens zur Großstadt, der Existenzkampf und der Konkurrenzkrieg sowie die hohen Anforderungen in den Betrieben sind es, die die Nerven des Menschen mit überraschender Schnelligkeit zur Abnutzung bringen.
Vom sozial- und bodenreformerischen Programm bis zum griffigen Werbeetikett. Der Begriff Gartenstadt erwies sich schon damals als sehr dehnbar. Vor allem in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte er ein Eigenleben. Howards ambitioniertes Konzept spielte kaum noch eine Rolle.
Die Frage danach, was mit dem Begriff Gartenstadt gemeint sei, lässt sich nicht ohne Widersprüche beantworten.
Schreibt denn auch der Vorgänger von Niels Schinker an der TU Dresden, Thomas Will, 2007 in einem Sammelband anlässlich des 100. Geburtstages von Hellerau. Die Gartenstadt war ein großer Entwurf, der, so wie Howard ihn geplant hatte, eigentlich nur in den frühesten britischen Gartenstädten überlebt hat.
Sowohl Letchworth als auch Welwyn sind eigenständige Städte mit etwa 35.000 Einwohnern. Da kann man wirklich sagen, das Konzept funktioniert auch heute noch. Das heißt konkret, es gibt Pachteinnahmen, mit denen die Gartenstadtgesellschaft oder ein Trust, auch immer eine Stiftung, die das dort verwaltet, auch für das Gemeinwohl was erreichen kann. Also wieder das Geld reinvestieren kann. Und das ist schon sehr eindrucksvoll.
In Deutschland hat die Gartenstadt vor allem als Gartenvorstadt großer Ballungszentren überlebt. Weltweit erlebt die Gartenstadt aber immer wieder Renaissancen.
1921 hat der Zionistische Weltkongress beschlossen, das ist unser Konzept. So machen wir das jetzt. Also wo dann plötzlich dieses sozialreformerische, utopische Gespinst plötzlich zu einer Staatsdoktrin avant la lettre quasi wird, ist schon auch erstaunlich.
Auch die Kibbuzim im späteren Israel sind mit Howards Gartenstädten verwandt.
Der Kibbuz ist ja echt die härteste Gartenstadt, was jetzt so Eigentumsverhältnisse angeht. Also wo das Privateigentum wahnsinnig minimiert ist und alles quasi Gemeinschaftsgeschichte ist. Ja.
Gartenstädte gibt es überall in Europa. Howards Buch wurde ins Französische, Niederländische, Russische und Tschechische übersetzt. Selbst in Buenos Aires gibt es eine Gartenstadt. Und auch der australischen Hauptstadt Canberra liegt Howards Modell zugrunde. Die Gartenstadt wurde zum vielleicht folgenreichsten Modell der Stadtplanung im 20. Jahrhundert. Als Howard Ende des 19. Jahrhunderts sein Gartenstadtkonzept entwickelte, konnte er noch grenzenlos planen. Genug Land schien es ja zu geben.
1901 hatte Großbritannien gut 38 Millionen Einwohner. Heute sind es über 66 Millionen. Sie komplett in Gartenstädten, also in der Fläche unterzubringen, würde vielleicht noch gehen. Für freie Natur wäre dann aber nicht mehr viel übrig. Die konsequente Umsetzung von Howards Vermählung mit der Landschaft würde letztere heute arg in Bedrängnis bringen. Dennoch inspiriert Howards Konzept noch immer.
Der Wunsch nach neuen Formen des städtischen Lebens weist unter anderem Parallelen zur Gartenstadtbewegung des frühen 20. Jahrhunderts auf. In der aktuellen Debatte um innovative Ansätze der Stadtentwicklung wird mancherorts auf die über 100 Jahre alte Idee der Gartenstadt von Ebenezer Howard zurückgegriffen.
Ein vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2016 ausgeschriebenes Forschungsprojekt trug den Titel Gartenstadt 21, ein neues Leitbild für die Stadtentwicklung in verdichteten Ballungsräumen, Vision oder Utopie. Ausgehend von Howards Modell beschäftigten sich verschiedene Teams mit der Frage, wie heute Gartenstädte aussehen könnten. In einer zum Abschluss des Projekts veröffentlichten Broschüre heißt es weiter:
Ihr Gegenentwurf zur damaligen verdichteten, überlasteten und lebensfeindlichen Stadt wird immer dann, wenn der Zuzug in die Ballungsräume so stark ansteigt, dass in kurzer Zeit viele neue Wohnungen gebaut werden müssen, für viele wieder erstrebenswert. So werden auch heute wieder in vielen dynamisch wachsenden Ballungsräumen größere und kleinere Stadtentwicklungsprojekte unter dem Namen Gartenstadt gebaut. Nicht immer beziehen diese sich auf die Ideen der historischen Gartenstadt. Gerne wird der Begriff auch zur Vermarktung von Neubauten im Grünen verwendet.
Zu diesen Ballungsräumen gehört auch Potsdam. Seit 2007 heißt das dort als Schlafstadt erbaute Plattenbauviertel Drewitz Gartenstadt Drewitz.
Warum hat man diesen Namen gewählt? Darmstadt ist schon so ein Begriff, der nicht nur historischen Wert darstellt, sondern der gerade auch in den, sag ich mal, ab Mitte der 90er bis 2010 etwa von der Immobilienwirtschaft ziemlich penetriert wurde. Jede Siedlung aus Spuckeleim und Pappe, die irgendwo noch einen Baum da hatte, ist dann Gartenstadt genannt worden und ist so in den Vertrieb gegangen. Wir haben uns da schon an dem historischen Gartenstadtbild orientiert, aber im Wesentlichen war die Wahl dieses Namens auch eine Provokation.
Bist du mehr Wasser, rühr ich den Teig. Wir bauen eine Neustadt. Wir bauen eine Neustadt.
Für viele Potsdamer war die Plattenbausiedlung Drewitz ein Unort. Carsten Hagenau und sein Team wollten neugierig machen, indem sie das Unmögliche proklamierten. 2005 bis 2007 haben sie das Konzept für die Umgestaltung zu einer Gartenstadt Drewitz erarbeitet. Heute kümmert sich Hagenau unter anderem um Kommunikation und Partizipation im Stadtteil.
Drewitz ist entstanden, das Plattenbaugebiet Drewitz ist entstanden als eine Antwort auf die Wohnungsnot in der DDR. Die Gartenstadt Drewitz ist entstanden als eine Antwort auf die sozialen Nöte der Menschen, die dort leben.
Drewitz wurde ab 1984 als Trabantenstadt errichtet, mit vielerlei städtebaulichen Mängeln. Es gab kein Zentrum, der Stadtteil war von einer Hauptstraße durchschnitten, die man nur an zwei Stellen überqueren konnte. Die öffentlichen Räume waren größtenteils versiegelt. Es gab wenig Raum für Gemeinschaft und so gut wie keine soziale Infrastruktur. Hier lebten nach 1989 mehr und mehr Menschen, die sich die Mieten in besseren Lagen nicht leisten konnten.
Unsere Idee war, wenn es schon so viele Menschen gibt, denen es so schlecht geht und die dort wohnen, dann müssen die nicht auch noch am schlechtesten Ort dieser Stadt Potsdam wohnen. Die sollen auch eine Adresse haben, auf die sie stolz sind, wo sie gerne auch ihre Adresse sagen, ich wohne in Drewitz und ich wohne halt jetzt in der Gartenstadt.
Heute ist die Hauptstraße verschwunden. An ihrer Stelle ist jetzt ein 6 Fußballfelder großer Park. Der Durchgangsverkehr ist minimiert. Die Folgen? Mehr Ruhe, mehr Sicherheit, bessere Luft. Es gibt private und gemeinschaftliche Gärten, eine Begegnungsstätte. Die Energieversorgung besteht zu 2/3 aus grüner Fernwärme. Bereits jetzt hat man 40% weniger CO2-Emissionen in der Siedlung.
So lebt Howards Idee der Gartenstadt in anderer Form weiter. Als Inspiration zur Umgestaltung einer zuvor öden Stadtrandsiedlung.
Die Wohndauer in vielen Gartenstädten und gartenstädtischen Siedlungen ist außerordentlich hoch.
Heißt es in der Broschüre des Forschungsprojekts Gartenstadt 21.
Bramsche Gartenstadt, meine alte Heimat in Niedersachsen. Manch altes Haus ist inzwischen abgerissen worden und hat 2 neuen Platz gemacht. Gartenstadt? Auf den wenige Quadratmeter großen Grünflächen summt heute der Rasenmäherroboter. Für Gärten scheint sich die heutige Bewohnergeneration nicht mehr so zu interessieren. Ich lebe heute, wie erwähnt, in Berlin. Vor 12 Jahren bin ich hier einer Baugruppe beigetreten. Gemeinsam haben wir das Haus geplant, die Umsetzung überwacht, auf Nachhaltigkeit geachtet, sind durch Photovoltaik und Solarthermie sowie eine Grauwasseranlage zumindest teilweise unabhängig. Auf einen Seitenflügel haben wir verzichtet, zugunsten eines großen gemeinsam genutzten Gartens. Keine Gartenstadt, aber ein Großstadtgarten. PS, bei meinen Recherchen für diese Sendung fiel mir eines Tages am Briefkasten meiner Nachbarin ein Namenszusatz auf. Kampfmeier mit Doppel-F. Und tatsächlich ist sie die Großenkelin des Mitbegründers der Deutschen Gartenstadtgesellschaft, Hans Kampfmeier.
Stadtluft und Landlust. Sie hörten ein Feature über die Gartenstadtbewegung von Ralf Beiderkellen. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020. Es sprachen Sarah Sommerfeld, Max Urlacher und der Autor. Ton Andreas Stoffels, Regie Frank Meerfort, Redaktion Winfried Sträter.